Vielen Dank, dass du uns so mit reingenommen hast in das Lob unseres Herrn. So sehen also die aus, die hier sein müssen. Die Kinder durften ja rausgehen, die anderen mussten ja hier bleiben. Ihr tut mir echt leid, aber ihr seid ja geblieben. Das war eure Entscheidung. Ich möchte mit euch heute über ein besonderes Bild nachdenken. Wir haben schon mal Karfreitag angefangen, darüber nachzudenken, und heute geht es da weiter, bei dem Propheten Sacharja. Der Prophet Sacharja, der Name heißt einfach nur, der Herr denkt an uns, der hat uns nicht vergessen. Und dieser Prophet hat von Gott ganz verschiedene Bilder und Visionen bekommen, und da hat er immer zwei Ziele mitgehabt. Das eine ist, er hat den Menschen seiner Zeit Mut gemacht, den Tempel wieder aufzubauen. Denn der war damals noch zerstört, weil sie von den Babyloniern eben erobert worden waren und gerade erst wieder zurückgekommen waren. Und er hat den Menschen mit seinen Visionen Mut gemacht, hier weiterzuarbeiten und da nicht aufzuhören. Und immer wieder hat er ihren Blick auf die Macht Gottes gelenkt. Das ist das eine, was Sacharja gemacht hat. Und das Zweite, was man immer wieder beim Propheten Sacharja findet, ist, dass er auf Jesus Christus hinweist. Dass er immer wieder von dem Messias spricht, von dem, der kommen wird. Und an ganz vielen Stellen entdeckt man da Hinweise darauf, dass er spricht von dem Gesalbten, der kommen wird. Dass es heißt, er wird ein gerechter König kommen, der auf einem Esel reitet. Dass es heißt, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Und da heißt es sogar, Jesus ist derjenige, der dafür sorgt, dass es keine Händler mehr im Tempel geben wird. All das finden wir beim Propheten Sacharja. Und auch in der vierten Vision, die Sacharja hatte, von insgesamt 8, erkennt man diese beiden Schwerpunkte, die Ermutigung für Menschen und immer den Hinweis auf den Erlöser, immer den Hinweis auf Jesus Christus. Und ich möchte mit euch heute den Text anschauen aus Sacharja 3 und lese die Verse 1 bis 10. Wer Karfreitag hier war, der kennt einen Teil, aber eben nicht alles. Und deswegen arbeiten wir daran heute zusammen weiter. Dort heißt es: Der Herr zeigte mir Jeschua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Zur Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeschua. Und der Herr sprach zum Satan: Ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er: Hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt Festkleider anziehen. Da bat ich, sie sollen ihm auch einen reinen Kopfbund aufsetzen. Und ihm wurde ein reiner Kopfbund aufgesetzt und prächtige Kleider angezogen. Und der Engel des Herrn bezeugte Jeschua: So spricht der Herr, der Allmächtige, wenn du auf meinen Wegen gehst und meinen Ordnungen folgst, sollst du mein Haus verwalten und die Aufsicht über die Vorhöfe haben. Dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir. Du und die anderen Priester, ihr seid ein Zeichen, denn schon bald werde ich meinen Knecht, den Spross, auftreten lassen. Seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe. Es ist ein einziger Stein mit 7 Augen. Ich werde ihn mit einer Inschrift versehen, spricht der Herr, der Allmächtige, und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Und an jenem Tag werdet ihr euch gegenseitig unter euren Weinstock und euren Feigenbaum einladen. Der Prophet Sacharja sieht den hohen Priester Jeschua, der zu seiner Zeit im Amt war. Er sieht ihn, wie er im Allerheiligsten am großen Versöhnungstag vor Gott steht. Und dabei hat er schmutzige Kleider an. Etwas, was eigentlich unvorstellbar ist für die Juden damals. Und dafür wird er vom Satan angeklagt. Aber Gott weist alle Klagen zurück, weil er den hohen Priester in seine Gegenwart eingeladen hat. Und er sorgt dafür, dass dieser hohe Priester bei ihm bleiben darf. Und das waren die zwei Gedanken, über die ich mit euch nachgedacht habe, wo es heißt, du bist hier richtig bei mir, weil du gekommen bist. Und du darfst hier bleiben, weil ich dir neue Kleider anziehe, weil deine Sünden vergeben sind, weil du rein bist. Und an diesem Mann, an diesem hohen Priester, wird eben deutlich, wie wir Menschen vor Gott stehen. Und all das, was wir mitbringen, reicht niemals aus, um vor Gott bestehen zu können. Und dann daran wird so deutlich, was Gott uns schenkt durch seine Vergebung, was er uns ermöglicht und wo er uns einlädt. Und gleichzeitig ist der hohe Priester auch ein Vorzeichen dafür, dass Gott seinen Sohn schicken wird, Jesus Christus, um die Sünden der Welt an einem einzigen Tag wegzunehmen, weil er der wahre hohe Priester ist, der sein eigenes Leben gibt. Und das hat er am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Darum ging es vor 2 Wochen. Heute geht es mir um 3 Beobachtungen, die in dieser Vision einen dritten Schwerpunkt bilden. Dieser dritte Schwerpunkt heißt, du bist zum Dienst befreit. Denn alles, was Gott an uns Menschen tut, hat immer das Ziel, dass wir ihm dienen können. Und dafür brauchen wir einen klaren Kopf, wir bekommen einen deutlichen Auftrag und es geht um einen ganz besonderen Stein. Jeschua steht vor Gott und er ist dazu nicht würdig. Aber Gott verurteilt ihn nicht dafür, er lässt ihm ein Festgewand anziehen. Und so darf dieser Jeschua vor Gott stehen, rein und gerecht. Und dann fällt Zacharja etwas auf. Er sieht, wie der hohe Priester umgezogen wird und dann fällt ihm auf, dass da ein Teil fehlt. Und dann fängt Zacharja an und spricht im Grunde in seine eigene Vision mit rein und verändert sie damit, weil etwas geschieht, was er jetzt anregt. Es heißt hier, da bat ich, sie sollen ihm auch einen reinen Kopfbund aufsetzen. Da setzten sie ihm einen reinen Kopfbund auf und zogen ihm prächtige Kleider an. Zacharja gestaltet seinen eigenen Traum mit. Immer praktisch, wenn man sowas tun kann. Aber das Interessante ist, zur Kleidung des hohen Priesters gehörte damals immer so ein sogenannter Kopfbund. Das war so ein Tuch aus weißem Leim, das der Priester wie so eine Art Turban auf dem Kopf getragen hat. Und an diesem Turban waren an blauen Schnüren war ein goldenes Schild befestigt. Und darauf war eingraviert, heilig dem Herrn. Und Zacharja war es so wichtig, dass der hohe Priester nicht nur saubere Kleider bekommt, sondern dass auch dieser Kopfbund, auch diese Kopfbedeckung neu wird und rein wird. Und diese Kopfbedeckung erinnert mich daran, dass ganz vieles im Glauben Kopfsache ist. Denn wenn ich bete, wenn ich singe, merke ich, ich spüre manchmal gar nicht so viel. Und ich fühle gar nicht so viel von dem, was ich da eigentlich singe. Ich muss mir sehr oft immer erst klar machen, ich weiß, was Gott mir zugesagt hat. Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn es bei meinen Gefühlen oft noch gar nicht angekommen ist. Es ist so vieles Kopfsache, aber genau dieser Kopf ist mein Problem, weil die Gedanken mir immer wieder zu schaffen machen, weil meine Gedanken immer wieder auf Reisen gehen, weil die immer wieder um die gleichen Dinge kreisen und weil sie abgelenkt werden von all dem, was ich im Ohr habe, was ich gehört habe, was ich im Kopf habe. Und deswegen brauche ich da einen Schutz, etwas, was mir hilft, meine Gedanken zu sammeln und beisammen zu halten. Und so ein bisschen erinnert dieser Kopfbund auch an den Helm des Heils, von dem Paulus einmal schreibt im Epheserbrief, wo er die geistliche Waffenrüstung beschreibt, wo auch dieser Helm des Heils aufgesetzt wird auf den Kopf. Denn der Helm, der schützt die Gedanken. Die sind besonders anfällig, gerade auch für die Angriffe des Teufels, weil er die negativen Worte verstärkt. All das, was in mir oft da ist. Ach, du bist doch nichts. Du kannst doch nichts. Gott hört doch dein Gebet sowieso nicht. Jetzt hast du schon so viel probiert, es kommt doch eh nichts dabei heraus. Lass es doch bleiben, du kommst eh nicht weiter. Und dann nagelt der Teufel diese Gedanken in mir fest und er hakt immer dort ein, wo ich besonders reizbar bin. Und auf diese Weise will er meine Gedanken müde machen. Und er will sie dunkel machen. Und er will sie wegziehen von Jesus, mich umnebeln mit Misstrauen. Na, wer weiß, ob das wirklich was wird. Der will mir immer wieder zu schaffen machen mit den Sorgen, auf die ich keine Antwort weiß, damit ich irgendwann nicht mehr klar denken kann, nicht mehr klar sehen kann, nicht mehr deutlich hören kann. Und ich brauche diesen Schutz, damit ich einen klaren Kopf bekomme. Und darum ist das oft mein Gebet: Herr, bitte reinige meine Gedanken. Hilf mir, auf dich zu schauen und mach meinen Kopf frei für dich. Aber ist euch schon mal aufgefallen, alles, was du auf dem Kopf trägst, das siehst du nicht. Ist immer so ein Problem, und mit der Frisur, ne? Wisst ihr eigentlich, wie ihr aussieht mit euren Frisuren? Wie kann man das denn kontrollieren? Was? Mal nachtasten, ne? Was du auf dem Kopf trägst, das siehst du nicht. Und was du nicht im Blick hast, das vergisst du ganz schnell. Wenn meine Frau und ich so eine Radtour machen, dann kommen wir immer wieder mal an so schönen Stellen vorbei und meine Frau sagt, sollen wir ein Foto machen? Dann meint sie nicht ein Foto von der Gegend, sie meint ein Foto von uns mit der Gegend im Hintergrund. Und dann macht sie so ein Selfie und dann stellen wir hinterher fest, ach, wir hatten hier die Fahrradhelme noch auf dem Kopf, das sieht nicht schön aus. Also gleich nochmal, diesmal ohne Helm. Was du auf dem Kopf hast, das vergisst du immer wieder. Unsere Söhne, als sie noch kleine Kinder waren, da hatten sie Mützen und auf denen waren ihre Namen eingestickt. Und die waren manchmal sehr erstaunt, wenn fremde Menschen sie angesprochen haben mit ihrem Namen und sagten, Simon, das darfst du aber nicht. Und er sagt, woher kennst du mich? Bis dann irgendwann einem einfällt, du hast es da auf deiner Stirn stehen. So ging es dem Hohenpriester auch. In dem Moment, wo ihm der alte Kopfbund abgenommen wird und der neue aufgesetzt wird, sieht er wieder, was er die ganze Zeit auf seiner Stirn getragen hat. Er sieht, was für ihn gilt und dass da steht, ich bin heilig dem Herrn. Und das galt sogar dann, als die ganzen Anklagen des Teufels auf ihn eingeprasselt sind. Und ich bin so oft mit den negativen Dingen beschäftigt. Das war doch mal wieder nichts. Ich krieg's nicht hin. Es wird auch nie besser. Und mir tut's manchmal gut, wenn Gott mir meine Krone abnimmt und mir wieder zeigt, wie er mich eigentlich sieht. Weißt du eigentlich, was da auf dir drauf geschrieben ist? Weißt du eigentlich, was Gott für dich hier eingraviert hat? Und dann tut's mir gut, mir das wieder klarzumachen. Herr, du hast mich erlöst. Du hast mich freigekauft, du hast mich reingewaschen und ich stehe hier vor dir mit einer Würde, die ich selber niemals verdient habe. Ich bin durch dich geheiligt und noch mehr, ich bin dir heilig und du schützt mich. Ich war nur so ein verkohltes Stück Holz, das du aus dem Feuer gerettet hast und jetzt stehe ich gereinigt vor dir in der Festkleidung vor dem ewigen Gott. Herr, mach meinen Kopf wieder frei. Nimm das ab, woran ich mich so gewöhnt habe, damit ich wieder ganz neu merke, wie du mich siehst, was du über mich denkst und wie dein Urteil über mich lautet. Wenn der hohe Priester eingekleidet wurde, dann war der Kopfbund immer das letzte Kleidungsstück, das ihm aufgesetzt wurde. Alles andere wurde erst angezogen und dann kam nachher das Teil, was er auf dem Kopf trug. Das ist ja oft so. Bei einer Braut ist es ja auch so, das Letzte, was nachher angezogen wird, ist der Schleier. Dann kommt noch der Blumenstrauß und dann geht's ab. Oder bei Motorradfahrern, das Letzte ist der Helm, dann noch die Handschuhe und dann geht's ab. Und bei dem hohen Priester ist das so, du bekommst diesen Turban, diesen Kopfbund aufgesetzt und in dem Moment geht's los zum Dienst. Heilig dem Herrn. Und das bedeutet, dass ich dem Herrn zur Verfügung stehe. Und wenn ich diese Krone trage, bekenne ich damit, ich diene dir, dem Herrn der Welt. Ich bin dir heilig und ich bin für dich besonders hier hingestellt. Und jetzt macht euch nochmal klar, wem war es so wichtig, dass der hohe Priester einen neuen Kopfbund bekommt? Sacharja. Der hat darauf geachtet. Wenn ihr nachher zu Hause nachliest, werdet ihr merken, es ist in und Übersetzungen sehr unterschiedlich dargestellt, aber die wörtlichsten Übersetzungen sagen, dass Sacharja das gesagt hat. Ihm war es so wichtig. Ihm ist es so wichtig, dass der hohe Priester wieder eingesetzt wird in sein Amt. Denn dadurch, dass er mit schmutzigen Kleidern vor Gott stand, war er eigentlich raus aus diesem Dienst. Er war disqualifiziert für die Aufgabe. Wer das tut, wer so vor Gott erscheint, der hat kein Recht mehr, dieses Amt auszuführen. Und Sacharja sagt, aber bitte setz ihn wieder ein. Setz ihn wieder ein in diesen Dienst und du wirst neu eingesetzt, dass er nicht nur bleiben kann, sondern dass er Gott dienen kann. Gott zieht uns nicht um, damit wir uns besser fühlen. Er vergibt uns nicht die Schuld, damit wir es gut haben und wieder ein bisschen mehr lächeln können, sondern Gott tut alles, damit wir fähig sind zum Dienst, um andere einzuladen und um ihnen zum Segen zu werden. Wer dem Herrn heilig ist, der steht ihm auch zur Verfügung und er sagt, Herr, zeig du mir, wo du mich haben willst. Und genau das erlebt der hohe Priester Jeschua. Gott setzt ihn ein, er gibt ihm eine Aufgabe und das geschieht in einer ganz feierlichen Erklärung. Da heißt es, und der Engel des Herrn bezeugte Jeschua, so spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn du auf meinen Wegen gehst und meinen Ordnungen folgst, sollst du mein Haus verwalten und die Aufsicht über die Vorhöfe haben. Dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir. Oder mit anderen Worten sagt Gott, sei du mein Priester. Hör auf meine Worte, lass dich von mir leiten. Trag diese Würde nicht nur auf deinem Kopf, sondern lass sie in dich hinein, dass sie dein Leben bestimmt. Dass sie deine Aufgabe bestimmt. Und damit bekommt Jeschua die Aufgabe, das Haus des Herrn zu verwalten. Heißt ja auch zu richten, zu regieren, Recht zu sprechen. Einfach dafür zu sorgen, dass es im Haus Gottes wahr und gut zugeht. Und er soll die Aufsicht über die Vorhöfe haben. Und die Vorhöfe, das waren die Orte, wo Gemeinschaft gepflegt wurde, wo man sich traf, wo man beieinander war. Sorg du dafür, dass hier Gemeinschaft möglich ist in einer guten, gesunden und ehrlichen Atmosphäre. Das ist deine Aufgabe. Ein Priester hat immer den Auftrag, Gott und Menschen miteinander zu verbinden. Ein Priester hilft immer, dass Menschen etwas von Gott hören, dass sie von ihm verstehen, was er ihnen zu sagen hat. Und ein Priester tritt für die Menschen vor Gott ein, die ihm anvertraut sind. Und jetzt überleg nur mal, warum du heute hier bist. Wer hat dich eingeladen? Vor Wochen, vor Jahren, vor Jahrzehnten. Wer hat mit dir geredet? Wer hat für dich gebetet? Der ist dein Priester, der für dich diese Aufgabe wahrgenommen hat. Und wen hast du mitgebracht, mit eingeladen in den Bibelkreis, in den Jugendkreis? Um wen kümmerst du dich? Und bei wem sorgst du dafür, dass er es gut hat? Indem du dich um eine gute, ehrliche, gesunde Atmosphäre kümmerst. In dem Moment bist du sein Priester. Und wir brauchen Menschen, die das in der Gemeinde tun, die dafür sorgen, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen können, uns begegnen können. Weil hier ist der Ort, wo Gott wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Aber diese Aufgabe gilt eben auch für den Alltag. In Offenbarung 5 hört Johannes einen Lobgesang für das Lamm Gottes, für Christus selbst. Und dort heißt es, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Wer durch Jesus Christus erlöst ist, der ist gekrönt in seinem Königreich, der gehört zu ihm. Und er ist zum Priester eingesetzt. Und jeder hat einen Bereich, in dem er herrscht. Und herrschen heißt, eine Verantwortung zu bekommen und diesen Bereich zu gestalten. An diesem Ort, wo du von Gott eingesetzt bist, sorgst du mit dafür, dass Menschen Gott begegnen können. Und egal, wo du gerade bist, hier ist Gottes Haus, weil er hier wohnt. Egal, wo du in der Woche unterwegs bist, dort ist der Tempel des Herrn, weil Gott dort wohnt. Und weil dort Menschen Gott begegnen können. Wenn du Musik machst, bist du Gottes Botschafter, weil du das Wort Gottes durch die Musik Menschen verkündigst und gleichzeitig durch die Musik Gebete zu Gott bringst, um die Worte der Menschen vor ihn zu bringen. Wenn du den Schaukasten gestaltest, bist du ein Priester, der das Wort Gottes zu Menschen bringt. Wenn du in der Klinik arbeitest, wenn du Menschen pflegst, ob zu Hause oder im Beruf, wenn du Menschen behandelst oder unterrichtest, du stehst hier in seinem Dienst. Er hat dich heilig gemacht und du bist hier sein Priester. Wenn du mit deinen Kindern oder mit deinen Enkeln bastelst, wenn du Kunden betreust, wenn du auf der Baustelle unterwegs bist, du bist Gottes Priester, weil du hier die Möglichkeit hast, das Wort Gottes zu Menschen zu bringen und Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Ich merke das auch in der Zeit, wo ich alleine für meine Kinder zuständig war, weil meine Frau verstorben war, weil ich in der Zeit Witwer gewesen bin und ich merkte, ich bin Vater und ich muss für meine Kinder da sein und ich habe eine Aufgabe an ihnen und für sie. Und genau da habe ich gemerkt, wie oft ich als Vater versage. Und wie oft dann Dinge auf einmal rauskommen, die ich getan habe oder gesagt habe, die meine Kinder verletzt haben. Und wo ich hinterher zu ihnen hingehen musste, um sie um Vergebung zu bitten. Und wo ich sage, eigentlich bin ich es gar nicht wert. Ich bin kein guter Vaterpriester. Ich bin kein guter Mensch an diesem Platz. Und genau da sagt Gott, du bist mir heilig. Ich habe dich hier hingestellt und dein Versagen hält mich nicht davon ab, dich an diesem Platz zu gebrauchen, als meinen Priester. Sei weiter Vater. Sei es mit mir zusammen für deine Kinder. Und das kannst du in jedem Bereich immer wieder anwenden, wo wir merken, wir versagen, wir bringen es doch gar nicht alleine fertig. Aber Gott sagt, ich möchte dich wieder einsetzen und dich genau an diesem Platz hier gebrauchen. Du leitest und führst andere Menschen und bringst sie mit Gott in Verbindung, viel mehr als du meinst. In deiner Familie, bei deiner Arbeit, in deiner Freizeit sagt Gott, hier ist mein Haus, hier ist der Vorhof des Tempels, in dem ich dich eingesetzt habe. Du sorgst hier für die Atmosphäre. Und manchmal bist du dann am glaubwürdigsten, wenn du zu deinen Schwächen stehst. Wenn du selbst denkst, ich bin's doch nicht wert. Aber dann ehrlich dazu stehst und zugibst, was nicht in Ordnung ist. Damit führst du andere Menschen. Du dienst ihnen. Und deswegen sagt Gott, bleib in der Verbindung zu mir. Ich habe dich hier eingesetzt, aber vergiss nicht, dass der Weg frei ist. Immer wieder hin in meine Gegenwart. Ich habe dir doch alles gegeben, damit du bei mir sein kannst. Und deswegen heißt es hier, dass Gott sagt, ich gewähre dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir. Jetzt gibt es verschiedene Deutungen dafür, wer das ist, wer da mit Jeschua zusammensteht. Das kann sich auf die himmlischen Wesen beziehen, die ihn ja gerade umgezogen und angekleidet hatten. Und dann würde es bedeuten, du darfst in Gottes Gegenwart sein mit der ganzen himmlischen Welt, mit all den Engeln und Wesen, die Gott die Ehre geben. Du bist da schon drin verbunden mit denen, die du gar nicht sehen kannst und trotzdem die für dich da sind. Ich deute es eher anders, ich beziehe es mehr auf die Menschen, für die Jeschua verantwortlich ist, für die anderen Priester und auch für die vom Volk Israel. Weil es dann heißt, er darf mit ihnen gemeinsam zu Gott kommen. Und mit diesem Schwerpunkt heißt es dann, geh du voran, geh du immer wieder hin zu Jesus, geh du immer wieder hin in meine Gegenwart, zeig den anderen, wie es geht, zeig den anderen, wie du es machst und dass du ohne Jesus nicht leben kannst. Und dann nimm sie mit in seine Gegenwart. Zeig ihnen, wie es geht, mit denen zusammen. Und genauso schreibt der Apostel Petrus, das mal in 1. Petrus 5 und sagt, weidet die Herde Gottes, nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbild der Herde. Weil ich erfahren habe, dass Jesus mich gereinigt hat, will ich immer wieder hin zu ihm. Weil ich erfahren habe, dass er mich eingesetzt hat, obwohl ich es nicht verdient habe, will ich immer wieder hin zu ihm. Und wenn er mit mir neu angefangen hat, kann er es mit dir auch. Ich will dich mitnehmen in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist der Dienst, den wir als Priester haben. Ein Priester ist immer ein Vermittler. Er tritt für die anderen Menschen vor Gott ein. Und so machte es auch der hohe Priester damals in Israel. Er nahm das ganze Volk mit zu Gott. Er trug sie praktisch auf seinen Schultern. Ein hoher Priester hatte damals so eine Art Weste an, das nannte man Ephod. Und auf dieser Weste waren auf den Schulterklappen zwei Steine. Und auf diesen Steinen waren jeweils 6 Namen der Stämme Israels eingraviert. Und so nahm er jedes Mal, wenn er zu Gott ging, das ganze Volk mit vor den Herrn. Und da frage ich mich, wen nehme ich mit in mein Gebet? Wen trage ich auf meinen Schultern? Wer liegt mir so auf den Herzen, dass ich ihn mitnehme in meine stille Zeit, in meine Zeit mit Gott? Und diese beiden Steine sind eine sichtbare Erinnerung dafür, dass Gott sein Volk nicht vergisst. Immer wenn der hohe Priester kam, hat er den Namen Israels mit vor Gott getragen und das Volk wusste, Gott hat uns nicht vergessen. Zacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Er denkt an uns, er hat uns nicht vergessen. Und so ist das bei vielen Steinen, in die irgendwas eingraviert oder gemeißelt ist. Die sind dafür da, dass du es nicht vergisst. Die sind dafür da, dass du es immer wieder vor Augen haben kannst. Manchmal hat der Stein selber eine Bedeutung oder auch der Ort, an dem er steht, wie der Meilenstein, den wir in Ummeln haben, wo dann steht, wie weit es noch bis Bielefeld ist oder bis Berlin, je nachdem, wo man so hin will. So ist es bei jedem Grabstein, wo man sagt, hier ruht jemand und vergisst diesen Menschen nicht, immer wo etwas eingraviert ist. Und bei dem Stein, von dem Gott hier spricht, trifft beides zu. Der Stein hat eine Bedeutung und der Ort, an dem er liegt. Dort heißt es, seht den Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe. Es ist ein einziger Stein mit 7 Augen. Ich werde ihn mit einer Inschrift versehen und ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Dieser Stein liegt vor dem hohen Priester. Der ist für ihn wichtig, dass er genau an diesem Ort liegt. Es ist nur ein einziger Stein, auf den sich alles konzentriert. Die 7 Augen sind immer ein Zeichen für Weisheit oder auch für den Geist Gottes, für den, der alles sieht. Und diese 7 Augen bedeuten eigentlich, Gott weiß alles. Und ich kann vor ihm nichts verstecken. Er sieht jeden Flecken auf meiner Kleidung. Er sieht jeden schmutzigen Gedanken. Er sieht und er weiß alles. Und trotzdem schreibt Gott etwas in diesen Stein hinein. Es gibt auch hier jetzt verschiedene Deutungen. Ich bleibe immer nur bei einer, die erscheint mir am sinnvollsten, dass auf diesem Stein eingraviert ist, ich nehme alle Sünde an einem einzigen Tag weg. Dazu verpflichtet sich Gott, indem er ein Dokument in Stein meißeln lässt, weil es für die Ewigkeit gilt. Und das legt er vor dich hin und sagt, das gilt dir. Ich nehme deine Sünde weg, weil an einem einzigen Tag mein Sohn alles dafür bezahlt hat. Und dieser Stein, in den Gott es hat eingravieren lassen, den legt er mir hin als eine Zusage für alles, was ich danach tun kann, um ihm zu dienen. Es gab ein paar Jahrhunderte später einen Brauch, der da sehr interessant ist. Dieser Brauch war, dass bei einer Gerichtsverhandlung immer geurteilt werden musste, ist der Angeklagte schuldig oder unschuldig. Und dafür gab es weiße oder schwarze Steine, mit denen abgestimmt wurde. Und wenn dann die zu Gericht saßen, einen schwarzen Stein abgaben, sagten sie damit, schuldig. Wer einen weißen Stein abgab, sagte damit, unschuldig, der darf frei sein. Und am Ende wurde immer abgezählt, wie viel schwarze, wie viel weiße Steine sind wohl zusammengekommen. Und jetzt heißt es, Gott legt seinen weißen Stein vor mich hin, der alle anderen Steine überstimmt. Dieser eine Stein genügt. In Offenbarung 2 wird es auch nochmal in einem Sendschreiben deutlich gemacht, ich gebe dir den weißen Stein, den Stein des Freispruchs. Und damit sagt Gott, das gilt dir, dir ist vergeben, du gehörst zu mir, du bist hier richtig bei mir und du darfst hier bleiben, weil mein Sohn alles für dich bezahlt hat. Und gleichzeitig sagt Gott damit, ich habe dich zum Dienst befreit, denn das, was auf diesem Stein steht, ist die Botschaft, die du zu sagen hast. Vergiss diesen Stein nicht. Er macht deinen Kopf frei für mein Wort. Er zeigt dir deinen Auftrag, den du hast. Sei mein Priester. Und du bringst den Menschen diese Botschaft, du bist frei. Weil Gott dich frei gemacht hat durch Jesus Christus. Und du lädst sie ein in meine Gegenwart. Komm mit mir zu diesem Gott. Lass dir auch diesen Stein der Freiheit schenken. Oder wie es der Apostel Paulus schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Nimm auch diesen Stein der Freiheit für dich in Anspruch, weil Gott ihn schon lange eingraviert hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Und so wie Sacharja gewirkt hat, so schickt Gott auch mich und so schickt er auch euch los, um Menschen zu ermutigen, und ihnen zu sagen, was wirklich zählt, aber um sie hinzuweisen auf Christus, den Erlöser, der über allem steht, der für uns gekommen ist, um alles für uns zu bezahlen. Vielleicht hilft dir dabei ein Stein. Wir haben bei uns in Steinhagen ein kleines Team, das sich jede Woche einmal im Bürgerpark, der ist in Steinhagen ein bisschen kleiner als in Bielefeld, aber im Bürgerpark versammelt, die dort Loblieder singen und die dort bereit sind, mit Menschen zu reden. Und die haben ganz viele Steine beschriftet, bemalt, gestaltet und geben dann Menschen, mit denen sie ins Gespräch gekommen sind, immer einen Stein mit, auf dem etwas steht, von diesem Wort Gottes, von dem, was Gott über den Menschen gesagt hat. Und sie geben ihnen diesen Stein mit als Erinnerung. Vielleicht braucht ihr das auch und das hilft euch auch, so einen Stein mal für euch zu gestalten und zu sagen, das gilt für mich, das hat Christus für mich vollbracht, dass ich heilig bin in seinen Augen, dass ich geliebt bin, dass ich hier richtig bin in seiner Gegenwart. Und vielleicht hilft es euch auch dann, so einen Stein einem Menschen weiterzugeben, der euch am Herzen liegt. Und wo ihr einfach sagt, ich nehme dich immer mit zu meinem Herrn, ich bete für dich, ich trete für dich ein. Und dann zeigt es ihm doch einfach mal durch diesen Stein, wo das draufsteht, was Christus selbst für ihn vollbracht hat. Ihr seid meine Priester. Und zu wem schickt Gott dich heute? Ich wünsche euch, dass ihr als Priester des Höchsten unterwegs seid und zum Segen werdet für die Menschen, wozu er euch hinsendet. Amen.